Lieber Bruder David, vielen Dank für diese Texte und alles Gute zum 100. Geburtstag. Als Mönch leben heißt, den Tod allzeit vor Augen haben. Als mir zum ersten Mal die Benediktinerregel in die Hände fiel, war dies der Schlüsselsatz, der mich am meisten beeindruckte und anzog. Jeden Moment des Lebens vor dem Horizont des Todes zu sehen, das Wissen um das Sterben und Vergänglichkeit in jeden Augenblick des Lebens hineinzunehmen, um dadurch erst wirklich lebendig zu werden. Über diesen und weitere Texte von David Steindl-Rast rund ums Thema Vergänglichkeit und Tod spreche ich heute mit Johannes Kaup.
Denken an den Tod will ich nur in der Form, sofern sie mich lebendig macht. Der Tod macht ja auch bewusst, ich kann nichts mitnehmen. Das Einzige, was bleibt, sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mache ich eine Sondersendung in meinem Podcast Memento Mori. Es geht um den 100. Geburtstag von Bruder David Steindl-Rast. David Steindl-Rast ist ein Benediktinermönch, einer der bekanntesten weltweit. Er ist Autor vieler Bücher. Er ist ein durchaus sehr bekannter spiritueller Lehrer und Eremit. Und er wurde geboren am 12.07.1926, also genau heute am Erscheinungsdatum dieses Podcasts vor 100 Jahren. Er studierte Kunst, Anthropologie und Psychologie an der Universität Wien und ging dann Anfang der 50er Jahre in die USA und trat dem Benediktinerkloster Mount Saviour ein und wurde dann in den 60er Jahren beauftragt, sich mit dem interreligiösen Dialog zwischen Christentum und Buddhismus zu befassen und wurde so zu einem Brückenbauer der Religionen und hat dafür auch viele Preise und Auszeichnungen erhalten. Weltweite Bekanntheit erlangte Bruder David außerdem durch seine Lehre der Dankbarkeit. Und seit einigen Jahren lebt er jetzt wieder in Österreich im Kloster Gut Eich in St. Gilgen am Wolfgangsee. David Steindl-Rast war für mich der erste Gesprächspartner, den ich für diesen Podcast angefragt habe. Und er hat leider abgesagt, weil er gesagt hat, Interviews erschöpfen ihn mittlerweile zu sehr, was mit 100 Jahren durchaus sehr nachvollziehbar ist. Und ja, und jetzt wird er tatsächlich 100 Jahre und es gibt so viele Texte von ihm rund um das Thema auch Sterben, Vergänglichkeit und Tod, beziehungsweise ganz konkret auch Memento Mori, dass ich ihm jetzt dennoch hier eine Stimme geben möchte und das natürlich auch in Absprache beziehungsweise in Einverständnis mit Bruder David. Diese Texte beziehungsweise Textteile, die ich beziehungsweise wir heute auch einlesen werden, stammen großteils aus der Online-Bibliothek David Steindl-Rast und wurden jetzt für diesen Podcast mit freundlicher Genehmigung der Online-Bibliothek, die von Claudia Menzi-Steinberger kuratiert wird, zur Verfügung gestellt. Und ich habe jetzt einige Texte ausgewählt, die mich besonders angesprochen haben und ich freue mich sehr, dass ich sie heute hier gemeinsam mit Johannes Kaup lesen darf und wir dann auch darüber sprechen werden. Also herzlich willkommen, lieber Johannes Kaup.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle Sie mal ganz kurz vor. Sie sind Ö1-Moderator. Sie haben Philosophie und Theologie studiert. Sie haben viele Interviews mit Bruder David Steindl-Rast geführt. Sie haben auch gemeinsam mit ihm das biografische Buch »Ich bin durch dich so ich« geschrieben. Sie sind also ein Wegbegleiter, der David Steindl-Rast und auch sein Denken gut kennt.
Hoffen wir es.
Davon gehe ich aus. Ja. Gibt es noch etwas, was Ihnen noch wichtig ist für Ihre Vorstellung, was Sie noch dazu sagen möchten?
Ja, ich bin durch eine Lebenskrise in den meinen frühen 20er Jahren dann auch noch zur Psychotherapie gekommen. Also habe dann eine Therapie gemacht, dann eine Lehranalyse und habe mich dann zum daseinsanalytischen Psychotherapeuten ausbilden lassen. Bin jetzt im Vorstand des ÖDAI, des Österreichischen Daseinsanalytischen Instituts und mache dort Fortbildungen, unter anderem auch Traumseminare und ja, Propedeutika für angehende Psychotherapeuten.
Vielen Dank für diese nicht unwesentliche Vervollständigung. Der erste kurze Text, beziehungsweise es ist ein kurzer E-Mail-Verkehr, den ich hier oder den wir hier gemeinsam lesen werden, ist eine E-Mail-Antwort, die ich von Bruder David bekommen habe im Jänner 2026 im Zuge meiner Anfrage für ein Podcast-Gespräch. Es sind also noch ein noch unveröffentlichter Text, wo ich ihm einfach vier Fragen gestellt habe. Und ich werde diese Fragen jetzt vorlesen und Johannes Kaub wird die Antworten, die eben Bruder David Steindl-Rast dazu gegeben hat, lesen. Was ist der Tod bzw. das Sterben für Sie?
Ich sehe das Sterben als den endgültigen Übergang, an dem alles Materielle an uns zu Ende geht, alles Immaterielle an uns aber zentral wird.
Wie änderte sich Ihr Zugang dazu mit zunehmendem Alter?
Je mehr der Prozess des Überganges vom Materiellen zum Immateriellen, der sich durch das ganze Menschenleben zieht, sich seiner Vollendung nähert, umso bewusster und dringlicher wird er.
Entsteht vielleicht aus einer Angst möglicherweise sogar eine Art Bereitschaft?
Jede Veränderung unserer Existenz löst Angst aus. Es ist nie zu früh, durch wachsendes Lebensvertrauen von Todesangst zu Todesbereitschaft überzugehen. Das Sterben gehört ja zum Leben.
Was ist das Wichtigste, was der Tod uns fürs Leben lehrt?
Dass Zeit kostbar ist und dass es daher gilt, jeden Augenblick als Geschenk dankbar zu nutzen.
Ja, jetzt ist meine erste Frage an Sie, lieber Johannes Kaub. Was sind denn Ihre ersten Gedanken und Gefühle, nicht nur, wenn Sie jetzt diesen Text, also vielleicht auch, wenn Sie diesen Text lesen und wenn Sie auch wissen, es geht jetzt ums Thema Vergänglichkeit, um Tod und um Sterben. Was kommt da bei Ihnen auf?
Zunächst kommt etwas auf, was Bruder Davids Leidenschaft ist. Das ist Rainer Maria Rilke, den er auswendig zitiert. Das ist unglaublich, was er da alles zu sagen hat. Und da gibt es eine Stelle, wo Rilke sagt: Wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Wir tragen leidenschaftlich den Honig des Sichtbaren ein, um ihn im großen, unsichtbaren Bienenkorb des Unsichtbaren anzuhäufen. Und das ist irgendwie eine schöne Metapher oder ein schönes Bild auch unseres Lebens. Natürlich haben wir Angst. Das ist was ganz Normales. Angst vor dem Tod. Und Bruder David unterscheidet ja immer Angst auch von der Furcht. Und die Angst ist etwas, was uns existenziell begleitet. Aber die Furcht, die kann man im Schach halten, die Furcht vor dem Tod durch Vertrauen ins Leben. Er nennt das Lebensvertrauen. Und Lebensvertrauen ist für ihn ein Vertrauen in die Quelle allen Lebens. Also es ist nicht ein Vertrauen, es wird schon gut gehen, sondern in die Quelle allen Lebens. Warum? Weil für Bruder David diese Lebensquelle das Ur-Du ist. Also das Ur-Du ist das, man könnte sagen, das anwesend abwesende Geheimnis unseres Seins. Als anwesend abwesende, die abwesende anwesende Urquelle des Lebens, also ein geheimnisvoller Grund, der sich in allem, was uns begegnet, sich zeigt. Ja? Und das ist wunderbar, dass er in allen Phänomenen, ja, auch jetzt, wir sitzen hier zusammen, wir haben uns jetzt noch nie vorher gesehen, wir atmen dieselbe Luft, ja? wir sind sozusagen in gewisser Weise aus dem Nichts jetzt da. Alles, was uns begegnet, vor uns steht ein Mikrofon, wir sitzen an einem Tisch, wir sitzen auf Sesseln. Ja. Alles das ist uns gegeben in dem Moment. Und wir antworten jetzt, in dem konkreten Fall, in dem wir ein Gespräch über den Bruder David führen. Ja. Wir könnten auch Bier trinken oder was auch was anderes machen. Ja? Also wir antworten auf das Gegebene des Seins und vertrauen darauf, dass etwas Neues in unser Leben, eine neue Erkenntnis in unser Leben kommt. Ja? Also eine Gelegenheit aus dem Nichts, könnte man sagen, gemeinsam da zu sein, präsent zu sein. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache, wo er sagt, die Zeit dankbar nutzen. Die Zeit ist uns gegeben. Das sind ja immer Gelegenheiten zu antworten. Und wir antworten ja immer. Ja? Also, wir können gar nicht nicht antworten auf das, was ist. Also auch wenn wir gedankenlos sind, antworten wir selbst dann. Ja? Aber wenn wir ganz da sind, präsent sind, ist das jetzt eigentlich das Größte, das auch eine andere Qualität hat als die verfließende Zeit, also die temporale Zeit, die wichtig ist, damit wir uns überhaupt um 4 Uhr nachmittags hier in diesem Studio treffen. Also diese temporale Zeit ist eine ordnende Zeit, die verfließt, die vergeht, aber es kommt eigentlich immer auf das Jetzt an, auf das Jetzt in diesem Moment. Und das ist eine andere Zeitqualität.
Und leben Sie das? Also dieses, wenn Sie sagen, es kommt eigentlich immer auf das Jetzt an, ist das was, was Sie in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag verinnerlicht haben?
Ich hoffe, aber nicht immer. Also ich bin auch oft gedankenlos und lebe so dahin. Aber immer wieder ruft mich etwas ins Jetzt, ja, also um wirklich da zu sein. Weil das ist, wenn ich das versäume, ja, da versäume ich mich selber. Sozusagen, in gewisser Weise bin ich unbewusst unterwegs. Ja. Aber ich möchte einfach bewusst, wenn ich ein Bier trinke, ja, wenn ich eine Wanderung mache, wenn ich etwas esse, wenn ich mit anderen ein Gespräch führe, wenn ich etwas bestaunen kann oder ein Kunstwerk, dann möchte ich mit dem in Beziehung treten. Dann möchte ich das ganz auskosten im Jetzt. Ja. Weil sonst ist es nur ein gedankenloser Konsum, der nichts bewirkt, wodurch ich mich nicht in irgendeiner Weise positiv verändere. Ja? Und also ich bemühe mich, aber ich falle natürlich ganz genauso wie jeder andere Mensch zurück in die Alltäglichkeit, könnte man sagen. Und wichtig ist nur, dass man das auch spürt, dass man bewusst bleibt und sich immer wieder daran erinnert, dass es geht, wach zu sein und dankbar für den vergänglichen Moment.
Mhm. Sie kennen ja den Bruder David schon sehr, sehr lange, haben viele Gespräche mit ihm geführt. Was ist denn aus diesen Gesprächen im Hinblick eben aufs Thema konkret Tod und Sterben, Vergänglichkeit bei Ihnen besonders stark noch hängen geblieben an Inhalten, Gedanken?
Dieses Lebensvertrauen ist für mich bei ihm das Entscheidende, also dieses Vertrauen in den Grund, dass das Leben uns immer wieder neue Gelegenheit schenkt, dass es immer wieder neue Möglichkeiten schenkt, zu reagieren. Ja? Also die Gelegenheiten werden uns geschenkt, solange wir leben. Ja? Und dann, wenn wir sterben, ja, wir sterben immer in irgendeiner Weise unvollendet, jetzt von einem Idealzustand betrachtet. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist sozusagen, dass wir im Tod vollendet werden. Und das ist etwas, was er auch glaubt. Nicht? Also, dass es eine Vollendung gibt im Tod von all dem, was stückweise in unserem Leben nicht ganz geworden ist, so wie wir uns das auch vielleicht vorgestellt haben. Ja?
Also, dass der Tod quasi ein Ganzwerden ist.
Ein Ganzwerden ist. Und nicht, also es beendet unsere körperliche Existenz, also die, wenn man so will, die eingeht wieder in den Naturkreislauf und so weiter, aber nicht unser Sein. Ne? Mhm. Und das Dasein wird vollendet im Tod. Und das ist irgendwie auch dieses Bild, was der Rilke sehr schön gezeichnet hat mit dem Honig, den wir einbringen in den Bienenstock des Unendlichen. Ja? Wie das ist, wissen wir nicht. Ja? Aber alles, glaube ich, was ist, und wenn man mit dem Tod und mit dem Sterben von Menschen zu tun hatte, zeigt eigentlich drauf, dass es eine Verwandlung ist, also auch der Todesmoment eine Verwandlung ist, der Mensch, also die körperliche Hülle ist nicht mehr der Mensch, der mir begegnet ist. Es ist in dem Moment, wenn man so will, das seelische Leben, die Lebendigkeit ist aus dem Körper gefallen, könnte man sagen. Das ist jetzt rein phänomenologisch gesprochen. Das ist dann der Leichnam, der mich noch erinnert an die Person. Aber das eigentlich, was den Menschen ausmacht, ist eingegangen in eine ganz andere Zeitdimension.
Inwiefern hatten Sie denn schon mit dem Tod zu tun oder mussten Sie sich damit intensiver beschäftigen?
Oh ja, mehrfach. Also biografisch jetzt ganz kürzlich sind meine beiden Eltern kurz hintereinander gestorben. Also ich bin in 4 Monaten und das war ein sehr schmerzhafter Verlust, auch wenn wir bei meiner Mutter 1,5 Jahre vorher schon gewusst haben, dass das irgendwann mal der Fall sein wird durch eine Krebserkrankung, die final also war. Beim Vater war das nicht so klar. Die waren sehr aufeinander bezogen und von daher war das dann auch für uns trotz aller Trauer stimmig, dass sie beide relativ kurz hintereinander gegangen sind. Aber für mich war es so ganz berührend, wie meine Mutter zu Weihnachten 2024, als wir schon wussten, dass sie diese terminale Erkrankung hat, gesagt hat, also ich will noch unter euch sein, solange ich kann. Aber wenn es nicht sein soll, dann geht es in den Himmel. Und dann hat sie so mit der Hand nach oben gezeigt. Und da waren wir natürlich alle geheult irgendwie, weil das war so berührend. Und sie hatte aber so ein Vertrauen, in den Himmel heißt eingehen sozusagen in die Fülle. Ja, also das hat sie total geprägt, auch dieser Glaube, dass unser Dasein nicht zu Ende ist, sondern eigentlich gewisserweise die Form wechselt.
Haben Sie das auch, dieses Vertrauen?
Ja, hundertprozentig. Also das würde ich auch sagen. Ich bin ein paar Mal mit dem Tod konfrontiert gewesen oder mit fast, ja, mit möglichen Toden, sagen wir mal so. Einmal in einer suizidalen Krise mit etwa 20 Jahren während meines Studiums, wo mir der Sinn des Lebens völlig abhanden gekommen ist. War eine lange Entwicklung, die dahin geführt hat. Also kurz gesagt, war ich ein totaler Idealist, ja, und habe eigentlich alles abgewertet, auch an mir selber, was nicht ideal war. Und also man kann sagen, so dieses ein totalitäres Ich-Ideal, ja, und so, dass ich überhaupt nicht mehr auch an mich glauben konnte. Also ich habe mein ganzes Selbstvertrauen verloren. Und da war irgendwie so ein seidener Faden für mich da. Das war, Gott, wenn es dich gibt, musst du dich jetzt zeigen. So ein Beten, Verzweifeltes und so weiter und immer wieder und so. Und weil ich war schon in der Situation, da auf einem Blumenkasten zu sitzen. Meine Eltern haben damals im 7. Stock gewohnt, am Schöpfwerk in diesem Gemeindebau. Und da ging es sicher 40, 50 Meter runter. Ja? Und mir war es egal, ob ich da jetzt runter falle oder nicht. Also es war richtig so ein Erlebnis von Hölle, würde ich sagen, also seelischer Hölle. Diese Gleichgültigkeit, lebe ich jetzt noch oder sterbe ich jetzt? Eigentlich ist es wurscht, ja. Und das würde ich noch einmal, also wenn ich das mir vor Augen führe, war das wirklich fürchterlich. Und dann eben durch dieses, ich sag's jetzt mal, durch dieses Beten, wenn es dich gibt, dann musst du dich jetzt zeigen, nicht? Und hat das eigentlich in den folgenden Tagen und Wochen sich so entwickelt, dass mir Menschen begegnet sind, die wussten eigentlich gar nicht wirklich, wie arg es um mich steht, aber die mir wieder zurückgespiegelt haben, dass ich ganz ich selbst bin und wer ich eigentlich ich selbst bin. Und ich habe das einfach erzählt, wie es mir geht, ja, und wie verzweifelt ich bin.
Und wie haben die das gemacht oder was haben die?
Sie haben sich Zeit genommen. Sie haben sich Zeit genommen und zugehört. Ja, und sie haben auch wahrscheinlich gar nicht alles verstanden, wie ich da hineingekommen bin. Aber ich konnte ankommen, ich wurde gehört, Und dann war es bei mir so fast wie so das Gefühl, jetzt bin ich Engeln begegnet, Engeln im Sinne von, das ist ein, jetzt kein transzendentes Wesen, sondern Botschafter einer anderen Seinsdimension, die sozusagen gespürt haben, hier ist ein Mensch in Not und die mir durch ihre Anwesenheit und ihre Fragen eine neue Ebene gezeigt haben. Also dass der Tunnel, in den ich hineingeschaut habe, auch eine Öffnung hat und eine Weite. Und ab da hat sich dann sozusagen auch ja, die Therapie und dann die therapeutische Ausbildung in den folgenden Jahren daraus entwickelt, sodass ich mir gesagt habe, ich möchte eigentlich nur mehr das glauben und das vertreten, was ich entweder selbst erfahre oder erfahren habe oder für plausibel halte. Ja, also, weil man nicht alles ausprobieren und wissen kann, aber wo ich vertrauen kann, dass ein Mensch mir wahrhaftig begegnet und der ein wahrhaftiges Zeugnis für das ablegt, was ich selbst nicht erfahren habe, zum Beispiel. Ja. Und das war ein Stück weit so eine 180-Grad-Wende meines Lebens, also auch eines Glaubens, der auf Erfahrung basiert und der nicht auf Vorstellung also basiert. Weil bei der Vorstellung stelle ich mir immer etwas zwischen das, was wirklich ist. Ja? Also ich mache mir ein Bild. Und dieses Bild kann der Wirklichkeit nahe kommen oder es kann sehr, sehr fern sein. Und meins war sehr, sehr fern von der Wirklichkeit, ja. Oder dem, was Gott auch eigentlich ist, nicht? So die Quelle des Lebens. Also ich habe dann sozusagen diesen Urgrund von dem Bruder David spricht, der sich natürlich entzieht, der nicht sichtbar ist, aber der sich bekundet, würde ich sagen, durch Zeit und Sein, durch die Anwesenheit. Das habe ich in dieser Zeit erfahren. Und das war eigentlich dann eine gewisse Weise Neugründung meines Lebens. Also es hat mich, so gesehen, kann man sagen, hat mir der Glaube das Leben gerettet. Ja? Aber kein Glaube im Sinne einer Vorstellung, sondern einer Erfahrung des Seins.
Der nächste Text beziehungsweise ist ein Kurztext und ein Auszug aus einem Interview, das eben auch Sie, Johannes Kaup, gemeinsam mit David Steindl-Rast geführt haben. In beiden dieser Texte geht es um das Memento Mori. Und der erste Text eben stammt aus der Online-Bibliothek, aus Sterben lernen. Der ist aus 2005. Gemäß der Regel des heiligen Benedikt ist das Memento Mori eine grundlegende Lebenshaltung. Als Mönch leben heißt, den Tod allzeit vor Augen haben. Als mir zum ersten Mal die Benediktinerregel in die Hände fiel, war dies der Schlüsselsatz, der mich am meisten beeindruckte und anzog. Darin lag die Herausforderung, das Bewusstsein des Sterbens in mein tägliches Leben hineinzunehmen. Denn darum geht es hier. Es handelt sich nicht in erster Linie darum, an die letzte Lebensstunde zu denken, also an den Tod als ein physisches Phänomen. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, jeden Moment des Lebens vor dem Horizont des Todes zu sehen, das Wissen um das Sterben und Vergänglichkeit in jeden Augenblick des Lebens hineinzunehmen, um dadurch erst wirklich lebendig zu werden. Und der zweite Teil, den ich hier ausgesucht habe zum Memento Mori, ist eben dieses Interview zwischen Johannes Kaup und David Steindl-Rast. Im Dialog, Johannes Kaup spricht jetzt als Johannes Kaup und ich antworte eben die Antworten von Bruder David.
Die Kriegsjahre, in denen so viele Freunde und Kameraden an der Front oder durch Bombentreffer in Wien ihr Leben lassen mussten, da haben sie einmal in einem früheren Gespräch das als Jahre höchsten Lebendigseins beschrieben. Wie ist das zu verstehen? Denn sie hätten bei jedem Schicksalsschlag verzweifeln und resignieren können. Woher trotzdem Lebendigkeit? Woher der Lebensmut?
Ich glaube, viele Menschen erleben das auch heute noch, wenn sie in Lebensgefahr geraten, dass die Lebendigkeit umso mehr aufflammt. Der Grund scheint mir zu sein, dass man dann ganz in der Gegenwart leben muss. Der Grad unserer Lebendigkeit misst sich am Ausmaß, in dem wir nicht an der Vergangenheit hängen oder auf die Zukunft schauen, sondern wirklich im Jetzt sind. Und dazu waren wir damals gezwungen und darum waren wir so lebendig und freudig, trotz allem.
Weil Sie den Tod vor Augen hatten?
Weil wir den Tod ständig vor Augen hatten, waren wir gezwungen, diesen möglicherweise letzten Augenblick des Lebens voll zu genießen.
Also lebe deinen Tag so, als ob es dein letzter wäre?
Ganz in diesem Sinn.
Du weißt nicht, ob du morgen noch aufwachst.
Wir mussten als Kinder in den Kriegsjahren praktisch jede Nacht in den Luftschutzkeller. Johannes Kaup, was ist Ihnen denn oder ist Ihnen dieses Interview, dieses Gespräch noch in Erinnerung? Und wenn ja, an was erinnern Sie sich da noch genau?
Ja, Bruder David war ja im Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Er war damals noch jugendlich, also 16, 17, 18 Jahre und war in dem Do-Kreis, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das war der Kaplan Doleschal. Und die haben dort also verbotene Schriften gelesen. Und das war praktisch geistiger Widerstand gegen die Propaganda der Nazis, die natürlich über den Volksempfänger und auf den Straßen und überall verbreitet wurde. Und Bruder David hat erlebt, wie teilweise Priester verhaftet wurden, ins Konzentrationslager gekommen sind. Er hat erlebt, wie seine Kolleginnen und Kollegen aus der Schule eingezogen wurden oder durch Bombentreffer getötet wurden, wie die nicht mehr wiederkamen. Also es war ein wirklich dramatischer Moment, also in diesen Kriegsjahren. Also damals wurde ja Wien schon auch bombardiert. Und irgendwie war der Krieg sozusagen und ist der Krieg ja heute noch, bedenken wir jetzt beispielsweise an die Bombardierungen in Kiew, in Kharkiv durch die russische Armee, die größtmögliche Herausforderung, ganz Mensch zu sein. Im Krieg wird man entweder ganz Mensch oder man kann auch unmenschlich werden. Es gibt eben die negativen Beispiele auch. Aber für Bruder David war das sozusagen ganz im Jetzt zu sein, eben nach der Benediktregel. Es ist nichts sicher, es ist nichts planbar, es ist nichts kontrollierbar, aber die Erfahrung dann, dass uns die Zeit im Jetzt eben Gelegenheiten schenkt, echt zu werden, ganz zu werden, anwesend zu sein, die gibt es nicht nur im Krieg. Aber im Krieg fällt sie uns besonders auf, weil da wir unmittelbar bedroht sind. Aber eigentlich gibt es die ja immer. Und wir vergessen das gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft. Wir nehmen das einfach so als gegeben hin. Also das ist auch der Grund, warum zum Beispiel der Philosoph Martin Heidegger von einer Seinsvergessenheit spricht. Ja, wir leben einfach so hin. Das ist, ja, es gibt was. Ja, ist klar, es ist was vorhanden, aber das ist nicht die Frage. Ja? Die Frage ist, was bedeutet es, dass es überhaupt etwas gibt und nicht vielmehr nichts, könnte man sagen. Ja? Also das wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Es schenkt sich uns dauernd etwas. Alles, was ist, ist eigentlich ein Geschenk. Und Bruder David spricht da auch davon, dass was auch ein Bibelwort, glaube ich, ganz neu verständlich macht. Alles, was ist, ist Wort. Es gibt im Johannesevangelium, im Anfang war das Wort. Aber damit ist nicht ein Verbum gemeint, sondern alles, was ist. Alles spricht zu uns. Und egal, was wir jetzt tun oder nicht tun oder unterlassen, wir antworten immer auf das, was ist. Das, was ich uns zuspreche, was sie für uns schenkt in diesem Moment. Und darauf antworten wir mit unserem Leben. Ja, und das ist, glaube ich, das Spannende, also das Weiterführende, was uns jenseits der Kriegserfahrung von Bruder David in die Lebendigkeit ruft, in das Echtwerden, authentisch sein. Ja.
Der nächste Text, es ist von einem Vortrag aus 1992 und dieser Vortrag heißt, oder der Text heißt Sterben und Tod, eben auch aus der Online-Bibliothek. Aber wenn wir den Tod ernst nehmen, dann sehen wir zunächst, dass wir alle unseren Tod wählen. Natürlich ist es meistens für uns eine Krankheit oder einfach Altersschwäche, die uns umbringt. Aber umgebracht werden ist ja noch nicht sterben. Sterben ist etwas, was wir freiwillig tun müssen. Sterben hat kein Passiv in der deutschen Sprache und in keiner der anderen Sprachen, die ich kenne. Man kann nicht sagen, ich werde gestorben. Ich sterbe. Und darin drückt die Sprache eine tiefe Einsicht aus, dass es sich hier um etwas handelt, was uns tatkräftigen Mut abverlangt. Wir müssen etwas tun. Und die Schwierigkeit ist nun, dass wir gerade in den Situationen, in denen wir gewöhnlich sterben müssen, nicht sehr tatkräftig sind. Dass wir schwach sind, alt sind, krank sind, unter schrecklichen Schmerzen stehen, leiden, gepresst sind, gedrängt sind.
Wenn wir den Tod ernst nehmen, sehen wir mehr und mehr, dass es wichtigere Todespunkte in unserem Leben gibt als die letzte Minute. Das nicht anzunehmen ist, dass die meisten Menschen in ihrer letzten Minute sterben. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Menschen irgendwann in der Mitte ihres Lebens sterben. Wir wissen ja auch nicht, und das ist die andere Seite, wann Menschen wirklich zum Leben kommen. Und zwar brauchen wir da gar nicht erst hinauszuschauen und uns zu fragen, ob das embryonale Leben bei der Befruchtung des Eis beginnt oder beim Herzklopfen oder im dritten Monat oder im sechsten Monat. Das ist ja alles äußerlich gesehen. Wir brauchen uns nur selber zu fragen, wann bin ich wirklich völlig lebendig geworden? Wir wissen nicht, wann ein Mensch völlig lebendig wird. Und wir wissen nicht, wann der Mensch stirbt. Und meine persönliche Ansicht, ich würde fast schon sagen Überzeugung, ist, dass wir genau an dem Punkt sterben, wo wir völlig lebendig werden.
Johannes Kopp, wie ordnen Sie das ein, dieses Aktive, beziehungsweise David Steindl-Rast spricht eben sogar davon, wir wählen unseren Tod, also etwas, das wir freiwillig tun müssen. Ich denke mir, diese Aussage kann für viele irgendwie irritierend wirken. Oder auch für mich war es beim Lesen interessant oder auch ein neuer Gedanke. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, dass wir sind ja die Sterblichen. Ja? Und zwar nicht nur im Sinne von, dass wir im Tod sterben, sondern sterblich auch im Sinne von, wir sind fragil, wir werden krank, wir können uns verletzen. Wir sterben vor unserem Tod oft auch andere Tode, kleine Tode, indem wir uns von jemandem verabschieden müssen, endgültig oder überhaupt mal als Kind, kann ich mich erinnern, Abschiede, ich bin in der DDR geboren und da war unklar, wenn jemand kommt und sich verabschiedet, dass der dann wiederkommt. Ja, also das war unsicher. Ja. Aber jetzt denkt man die größeren Abschiede an zum Beispiel eine Ehescheidung. Ne? Also auch das ist ein Abschied von einem Traum eines gemeinsamen Lebens mit einem Menschen, vielleicht bis zum Lebensende und. Also es gibt viel oder Abschied eben von Gesundheit. Ja? Das Sterben ist immer schon in unserem Leben präsent in unterschiedlichen Formen. Jetzt kann man natürlich sagen, wir können das Leben und das Sterben wählen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, also es gibt Dinge, Krankheiten, Unfälle und you name it, also für die wir gar nichts tun können eigentlich, die uns in gewisser Weise als Schicksalsschläge widerfahren. Aber es gibt auch natürlich Situationen, wo wir auf eine schwierige Krise also antworten. Und die Frage ist, wie wir darauf antworten. Ich habe kürzlich eine Professorin für positive Psychologie kennengelernt, die Judith Mangelsdorf aus Berlin. Die ist eine Trauma-Expertin und Traumafolgen-Expertin. Und die schaut aber auf das Trauma, das Menschen erleben, anders hin als die meisten Traumaforscher, die natürlich die Folgen sich angucken und die Schwierigkeiten und die ja, möglichen Therapieverfahren. Sie schaut auf das Trauma als einen möglichen Punkt der Verlebendigung unseres Lebens, des Echtwerdens, des Authentischwerdens. Also wie kann ein Mensch aus einem Trauma, aus einer fürchterlichen Situation, die er erlebt hat, neue Lebendigkeit und neue Orientierung schöpfen? Das ist, sie schaut nicht drauf in dem Sinn, dass sie sagt, du musst ein Trauma erfahren haben oder es ist wünschenswert ein Trauma, das wäre zynisch, ne? Aber sie hat das kennengelernt in einer Situation, als sie in einer Gruppe war, wo sie über positive Psychologie Weiterbildungen gemacht haben und wo sie im Nachhinein erfahren hat, alle in dieser Gruppe hatten eigentlich eine sehr schwerwiegende traumatisierende Erfahrung. Und das sind jetzt aber Menschen, die gestrahlt haben, die etwas weitergeben konnten. Ja? Und das hat sie neugierig gemacht. Warum haben die sozusagen mit Frankl zu sprechen, mit der Trotzmacht des Geistes, ja, einen anderen Weg gefunden, als jetzt nur Opfer zu bleiben. Ja. Und das finde ich spannend. Also das heißt auch Ja zum Leben, sondern Ja in der Gebrochenheit, also ja, in gewisser Weise Ja zu meiner Sterblichkeit, jetzt wenn wir wieder an den Anfang zurückkommen, die immer im Leben sich auch in bestimmten Erfahrungen, die wir machen, bekundet. Und das finde ich also großartig. Und das kann ich auch in meinem eigenen Leben bestätigen, dass es möglich ist, sozusagen aus einer totalen Dunkelheit, wo alles deprimiert, unterdrückt und sinnlos erscheint, wieder in ein Licht zu kommen und dann ein Leben zu leben, das jeden Tag neu Sinn macht. Also das ist schon etwas, also Memento Mori heißt ja hier Podcast, also das ist etwas, was man könnte auch sagen Memento Vitae, ja.
Stimmt,
ja. Also das gehört zusammen, also das Denken oder Denken an den Tod will ich nur in der Form, sofern sie mich lebendig macht. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn dessen, eines Memento Mori, eines bewussten Lebens angesichts der Sterblichkeit. Ja. Das heißt ja nicht, ich denke an den Tod, sondern ich bin mir bewusst, dass Leben begrenzt, fragil, zerbrechlich, auch sterblich ist. Und genau deswegen suche ich in mir nach Möglichkeit und in Beziehungen und in meinem Umfeld das Leben und die Lebendigkeit zu mehren und nicht zu verringern.
Und dieser letzte Satz jetzt aus diesem Text, den wir gerade gelesen haben, wo David Steindl-Rast sagt, und meine persönliche Ansicht, ich würde fast schon sagen Überzeugung, ist, dass wir genau an dem Punkt sterben, wo wir völlig lebendig werden. Wie sehen Sie das oder wie ist das Ihrer Meinung nach zu verstehen? Oder können Sie damit etwas anfangen?
Ich denke, das ist voraussetzungsreich, wenn man das sagt. Die Voraussetzung ist, dass man sozusagen bewusst sterben kann. Nicht? Also, dass man sich bewusst auch verabschiedet und dann ganz lebendig wird. Wenn wir uns die Tode anschauen, heute im klinischen Zusammenhang, dann ist das oft auch ein Dahindämmern. Ja. Wir wissen natürlich nicht, was im Tod ist, ja, das, oder wie es im letzten Moment ist. Aber von außen gesehen ist es ein Dahindämmern, ein gar nicht so bewusst Dasein. Obschon ich glaube, dass diese Menschen, auch wenn sie sich sprachlich nicht mehr artikulieren können, Präsenz wahrnehmen. Ja, also wenn ich da bin und sei es nur die Hand halte oder im Raum bin und mit diesen Menschen diesen Weg gehe, ich glaube, das macht einen ganz großen Unterschied, als wenn dieser Mensch allein wäre. Ja? Und von daher können wir bei manchen einfach nicht sagen, ja, dass, ob der dann völlig lebendig ist, aber einiges, glaube ich jetzt auch, durch die Begleitung von Sterbenden, also aus der Familie vor allem, sagen zu können, dass das schon Momente waren größter Wachheit, größter Ehrlichkeit, größter Liebe, die wir da als Familie erlebt haben. Also was uns noch einmal dann daran erinnert, worauf es eigentlich wirklich ankommt, ja, im Leben. Ja. Das, der Tod macht ja auch bewusst, ich kann nichts mitnehmen. Das Einzige, was bleibt, sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
Sie haben ja vorhin auch schon diese Unterscheidung kurz angesprochen zwischen Angst und Furcht. Und ich habe jetzt da auch noch einen Text mir, also Textpassagen rausgesucht zum Thema Angst.
Bruder David spricht: Kann ich dann überhaupt noch Angst haben vor dem Sterben? Ja, ich habe Angst, ich gebe es zu. Aber fürchten will ich mich nicht. Furcht und Angst, das ist ja zweierlei. Angst und Enge sind im Deutschen wurzelverwandte Wörter und sicher nicht zufällig. Unser menschliches Urerlebnis von Angst ist die Enge des Geburtskanals. Durch diesen ersten Engpass gehen wir noch mit instinktivem Vertrauen hindurch. Erst später müssen wir mühsam lernen, uns auch auf jede Angst so furchtlos einzulassen, wie uns das bei unserer Geburt spontan gelang. Furcht und Vertrauen, diese beiden Haltungen sind einander diametral entgegengesetzt. Letztlich sind es Lebenshaltungen.
Angst ist im Leben unvermeidlich. Zwischen Furcht und Mut aber können wir wählen. Furcht sträubt sich gegen die Angst und bleibt so in der Enge stecken. Mut lässt sich voll Vertrauen auf die Angst ein und findet so den Weg ins Weite. Mut nimmt dabei die Angst aber nicht weg. Im Gegenteil, wer keine Angst hat, braucht keinen Mut. Wer aber mitten in der Angst aufs Leben vertraut, den führt das Leben durch jede Angst zu einer neuen Geburt. Ich beweise mir das selbst. Ich blicke zurück auf die Engpässe meines Lebens und sehe ganz klar, je drückender die Beängstigung war, umso strahlender das überraschend Neue, das daraus hervorging. Mich immer wieder daran zu erinnern, gibt mir Lebensvertrauen und Sterbensmut. Das war aus einem Text Sterben und Angst und dazu auch noch ein Textteil von Sterben lernen.
Wir befürchten, dass der Tod uns wie ein Dieb in der Nacht überfällt, bevor wir überhaupt Gelegenheit hatten zu leben. Diese Furcht ist dann am größten, wenn wir nicht im Augenblick leben. Wenn wir nicht herausfinden, wie wir im Jetzt leben können, dann ängstigt uns der Tod, weil wir in unserem Leben nie richtig da waren. Wir haben es verpasst und jetzt ist es plötzlich vorbei. Je intensiver wir leben, desto leichter ist es, loszulassen und zu sterben. Wenn wir uns eingestehen, dass jeder Tag ein Ende hat, dass jedes Leben ein Ende hat, so heißt das, dass wir der Aufforderung nachkommen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und etwas aus diesem Tag, aus diesem Leben zu machen. Wenn wir etwas aus diesem Tag gemacht haben, dann werden wir auch loslassen können.
Wie geht es denn Ihnen, Johannes Korb, konkret mit der Angst oder beziehungsweise mit der Furcht vor dem Tod oder vor dem Sterben?
Also vor dem Sterben fürchte ich mich nicht. Was ich fürchte, ist eigentlich der Zustand und das Leben der Zurückgebliebenen. Also das Leben derjenigen, die mit mir verbunden sind und die vielleicht dann um mich trauern. Ja. Das ist etwas, was mir Sorge bereitet im Blick auf den Tod und wahrscheinlich auch jeden Menschen. Das ist etwas ganz Verständliches und Normales. Aber es gab in meinem Leben schon öfters Momente, da war ich so da, dass ich auch hätte sterben können und es wäre gut. Man steht dann am nächsten Tag auf, ja, macht sein Frühstück, putzt sich die Zähne, zieht sich wieder an und so weiter. Und dann geht das Leben weiter. Aber ich habe mir dann öfters gedacht, eigentlich kommt es auf diese Momente an, die mich auf eine andere Zeitqualität aufmerksam machen. Da gibt es eine Zeit, die bleibt. Eine Zeit, die unvergänglich ist und von der wir in Momenten unseres Lebens, der Schönheit, des Staunens, der Liebe, you name it, Ahnung haben können. Ja,
also solche Momente waren das, von denen Sie jetzt auch geredet haben, Momente des Staunens, Momente der Liebe?
Genau. Oder ich kann ein Beispiel sagen. Ja. Ich bin einmal in der marokkanischen Wüste, Erkchebi, mit meinem Motorrad auf eine Düne gefahren. Es war Abend, die Sonne ging rot-golden unter und ich habe mich dann auf die Spitze der Düne gesetzt, habe diesen kalten, kühlen Sand durch die Hand rieseln lassen. Das war wie Wasser, ganz feiner, staubiger Sand. Und habe in die Ferne geblickt und habe gespürt, jetzt bin ich da. Ganz da, geatmet. Und in solchen Momenten hätte ich auch sterben können. Also das war nicht wollen, aber können. Und es wäre gut gewesen. Ja? Was einen dann zurückhält, ist das, was ich schon angesprochen habe. Das sind die Verbindungen, die Beziehungen, die man hat, die vielleicht Ideen, Aufgaben, Projekte, die man noch verwirklichen will. Aber warum will man das verwirklichen? Warum hat man diese Aufgaben, ja, letztlich? Ja? Warum lebt man überhaupt nicht? Letztlich geht es ja eigentlich darum, die Zeit schenkt uns eben Gelegenheiten, immer wieder ganz da zu sein und diese andere Qualität der Zeit, die bleibt, zu spüren. Das ist die Zeit, aus der man könnte ja auch sagen, wir kommen in gewisser Weise phänomenologisch gesprochen aus dem Nichts. Also ich kann nicht sagen, woher ich komme, ich kann das nicht beschreiben. Und wenn ich sterbe, ich kann auch nicht sagen, wohin ich gehe, gehe in ein Nichtsein. Das ist wie ein Dunkel, also ein Dunkel des Anfangs, ein Dunkel des Endes. Aber was ist dieses Dunkel, nicht? Aus dem Dunkel zeigt sich das Sein, das Leben, ja? Das Lebendige. Das ist wie, wenn ich jetzt in einen dunklen Keller gehen würde, wo das Licht ausgefallen ist und ich sehe nicht, was da ist. Aber meine große Vermutung ist, ja, dass dieses Nichts, in das wir schauen am Anfang und am Ende schauen, dass das kein nihilistisches Nichts ist, sondern das Nichts der Fülle. Einfach ein Dunkel, in dem sich die Fülle des Ganzen verbirgt. Ja. Gott ist ja auch nicht sichtbar, sondern nur anwesend, abwesend in allem, was sich zeigt, aber nicht greifbar, fassbar, kontrollierbar, manipulierbar, wie das viele Menschen gerne hätten. Ja. Das ist es nicht. Und das ist ja das ist auch irgendwie die Noblesse, wenn man es will, des göttlichen Geheimnisses, dass wir selbst sein können, ja, dass wir uns nicht als abhängige, manipulierte Rollenspieler auf der Weltbühne empfinden, sondern dass wir wirklich Verantwortung haben mit, wenn man so will, jetzt im biblischen Wort Mitschöpfer, mit Co-Kreatoren von dieser Welt sein können, nicht? Also die eines neuen Himmels oder neuen Erde, um ein biblisches Wort dazu zitieren, ne? Und das ist unsere große Würde. Und ich glaube einfach, dass in diesem Nichts des Todes oder der Geburt und des Todes, dass das eigentlich dasselbe ist, in gewisser Weise, das Nichts, dass das der Quellgrund des großen göttlichen Geheimnisses ist, das uns alle trägt. In jedem Moment, jetzt auch, in dem wir sprechen. Ne? Und das ist von daher etwas sehr Tröstliches auch. So, der Bruder, also der Franziskus, der jetzt 800 Jahre Jubiläum, dessen 800-jähriges Jubiläum jetzt gefeiert wird, da hat er vom Brudertod gesprochen. Eigentlich von der Schwestertod, Sorella, Sorella Morte. Aber Deutsch, der Tod, Brudertod. Und das sagt etwas, ja. Also, dass nicht das die Vernichtung des Menschen ist, sondern die Vollendung, ja. Und vollendet wird es eben jetzt aus David Steindl-Rasts Sicht durch dieses Urdu, das sich in allem, was ist, bekundet und ständig eigentlich zu uns spricht, auch wenn wir die Augen und die Ohren zu haben, spricht es ständig zu uns.
Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie, Johannes Kaup. Gibt es noch etwas, was Sie gerne Bruder David jetzt zu seinem Geburtstag sagen möchten, was Sie ihm vielleicht noch nie gesagt haben, zu seinem 100. Geburtstag?
Bruder David, was du vielleicht nicht weißt oder in dieser Ausdrücklichkeit nicht weißt, ist, du bist ein Vater von vielen, vielen Töchtern und Söhnen geworden, Menschen, die sich inspirieren haben lassen durch dein Beispiel, durch deine Art und Weise der Präsenz, durch deine freudvolle Art, den Glauben zu leben, durch die Praxis der Dankbarkeit, durch die Netzwerke des guten Lebens, die du aufgebaut hast. Und so gesehen ist dein Same aufgegangen in vielen Hunderten und Tausenden anderen Menschen, die jetzt diesen Samen weitertragen. Und das ist ein wunderbares Erbe. Ich weiß nicht, wie lange du noch leben wirst. Ich hoffe, wir haben dich noch einige Jahre unter uns. Aber das Entscheidende, das hast du uns weitergegeben. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken.
Vielen Dank, Johannes Kaup.
Danke Ihnen auch.
Ich möchte jetzt zum Abschluss noch auf drei aktuelle Bücher hinweisen. Bruder David hat ja sehr viele Bücher geschrieben und jetzt eben aktuell anlässlich seines 100. Geburtstags sind drei Bücher erschienen. Das eine erscheint erst, das ist noch nicht erschienen, das erscheint erst am 7. August im Sprachlichter Verlag. Das ist das Buch In wachsenden Ringen, herausgegeben von Claudia Menzi-Steinberger. Und das ist ein ganz besonderer Band mit unterschiedlichen Beiträgen von WeggefährtInnen und internationalen Persönlichkeiten, unter anderem seine Heiligkeit der Dalai Lama, Anselm Grün, Frithjof Capra, Joan Halifax, Rupert Sheldrake, David White und Ken Wilber. Das Buch oder dieses Werk beinhaltet persönliche Erinnerungen, Reflexionen und auch Fotografien rund um das Leben und Wirken von Bruder David. Dann das zweite Buch, das ich erwähnen möchte, heißt Worauf es letztlich ankommt, 100 Fragen, 100 Antworten von David Steindl-Rast und seinem argentinischen Freund Mario Quintana. Und das dritte Buch, das heißt Gut leben, gut sterben, von David Steindl-Rast, Johannes Pausch und Christina Proleta. Und da möchte ich mit einem Zitat aus diesem Buch abschließen. Der Tod ist nicht das Ende. Das Sterben ist bloß der letzte Weg des Lebens. Hin zu einem Ziel, vor dem sich viele fürchten, wie der Reisende sich vor der Heimkehr fürchtet. Wir Menschen können uns den Raum, den wir nach dem Sterben betreten, nicht vorstellen, weil er unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigt, wie das Leben eines Schmetterlings die Vorstellungskraft einer Raupe. Lieber Bruder David, vielen Dank für diese Texte und alles Gute zum 100. Geburtstag.